an der Hydrogen Bar, eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzellen. Und in dieser Woche mal wieder eine Ausgabe von unserem Format der Hydrogen Bar Live. Wir sind hier wieder live vor Ort für die heutige Folge auf der Hydrogen Technology Expo in Bremen. Und hier live und leibhaftig neben mir steht der Markus Gebhardt von der NOW. Servus Markus, schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier mitzumachen. Und wir haben uns heute auf der Messe hier getroffen und du hast Eindrücke auch gesammelt. An der Messe ist richtig viel los und wir wollten die Gelegenheit nutzen, jetzt mal so ein bisschen drüber zu sprechen. Servus Markus, ja, schön, dass du dabei bist.
Ja, danke Martin. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich, heute hier zu sein und dir meinen kleinen Einblick schildern zu können.
Ich würde jetzt mal davon ausgehen, vielleicht, dass dich jetzt nicht jeder von unseren Hörern auch tatsächlich jetzt sofort kennt.
Stimmt doch nicht.
Wärst du vielleicht so freundlich, einfach ein paar Worte so zu dir zu sagen, wo du herkommst, was du machst und so weiter?
Ja, sehr gern mache ich das. Mein Name ist Markus Gebhardt, ich bin in der NOW GmbH tätig und arbeite dort im nationalen Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie und betreue dort die verschiedenen Systeme und Komponenten, weshalb es für mich heute hier sehr interessant ist zu sehen, was für verschiedene Firmen und Aussteller die verschiedenen Technologien anbieten können und wo es in den letzten Jahren welche Entwicklungen in den verschiedenen Bereichen gab.
Genau. Jetzt sagst du bist von der NOW. Wir hatten vor es ist schon wieder Monate her tatsächlich, zuerst den Thorsten Herbert, gerade als er sich verabschiedet hat, glaube ich, aus eurem Laden. Und zum anderen ja vor einiger Zeit die Elena Hof
übernommen.
Die wahrscheinlich mit dir ja dann auch sehr eng zusammenarbeitet, könnte ich mir denken, oder?
Ja, die Elena Hof ist meine Chefin sozusagen.
Ja, sehr gut.
Und wir versuchen natürlich sehr eng zusammenzuarbeiten.
Ja, perfekt, ja, alles genau. Klar. Wie vorhin schon gesagt, wir sind jetzt hier auf der Hydrogen Technology Expo in Bremen. Ja, ist hier eine zweitägige Messe mit Konferenz und natürlich mit Ausstellung. Wir sind beide jetzt hier vor Ort und es ist, so geht es zumindest mir jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aus meiner Sicht ist mehr los, als ich erwartet hätte. Ich hätte gedacht, dass nach der Corona-Zeit eher noch eine verhaltene Beteiligung hier ist, aber es ist richtig viel los. Wie siehst du es?
Das stimmt, ja. Ich bin auch sehr überrascht. Das ist jetzt dieses Jahr meine zweite Veranstaltung. Ich war dieses Jahr schon auf der F-Cell in Stuttgart.
Auf der F-Cell, ja, genau, richtig.
Und das war auch ein erstes sehr schönes Event dieses Jahr, wo man wieder live netzwerken konnte, die Personen auch getroffen hat, sich unterhalten konnte, natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln. Und auch hier natürlich jetzt in einem viel größeren Rahmen. Wir haben hier eine riesengroße Messehalle, ja, die komplett mit Ausstellern bestückt ist.
Ja.
Ist schon ein deutlich besondererer Eindruck, weil man das zuletzt erst vor einer sehr langen Zeit erlebt hat. Und es ist sehr, sehr schön zu sehen, dass die Beteiligung, auch eine internationale Beteiligung,
ja,
so groß geworden ist. Wir haben hier viele Aussteller, die aus Europa, Nordamerika, ich glaube sogar Kanada habe ich gesehen,
ja,
dann natürlich auch Norwegen und verschiedene andere Länder, dass dort eine wirklich sehr internationale Beteiligung dabei ist, mhm, und nicht nur Deutschland, mhm, als Markt vertreten.
Wenn du auf deinen Schwerpunkt schaust, den du bei der NOW jetzt so verfolgst oder was du da jetzt hauptsächlich so machst, findest du hier jetzt auch Kunden oder Firmen, die als Partner hier für dich spannend und interessant sind, oder ist das jetzt eher was, wo man hier jetzt eher vielleicht auf der Industrieseite unterwegs ist?
Ja, hin und wieder findet man zwischen den vielen verschiedenen Ständen auch Stände, die quasi in meinem Metier liegen und in meinem Interessenspektrum sind. Aber ich muss schon sagen, im Gegensatz beispielsweise zur F-Cell, sieht man hier, dass der Industriesektor deutlich stärker vertreten, ja, ist, was natürlich auch sehr schön und sehr wichtig ist, weil man sieht, dass hier in einem ganz anderen Maßstab, mhm, gedacht wird. Natürlich deutlich mehr der Fokus auf der Wasserstoffproduktionsseite, mhm, ist, mhm, natürlich aber auch auf der Wasserstofftransportseite, Logistik sozusagen, und weniger der Fokus auf der Nutzung im Brennstoffzellensegment und der verschiedenen Zulieferer ist. Das macht mich natürlich ein bisschen traurig, weil ich das am interessantesten finde,
ja, genau, ja,
für meinen Job auch am relevantesten ist, ja, aber man findet doch auch verschiedene Hersteller, gerade aus dem internationalen Bereich, die hier ihre Brennstoffzellen Systeme anbieten, mit denen man dann auch ein sehr interessantes Fachgespräch, mhm, anführen kann. Ich habe gerade eben einen Stand entdeckt, der ein Verfahren verwendet, um Bipolarplatten zu bearbeiten, was ich so bis vorher noch nicht kannte.
Okay.
Und deswegen bin ich da schon wirklich sehr, sehr glücklich über die Messe, dass sie mir dann auch die verschiedenen Facetten und auch neue Technologien näher bringt, die mir bisher unbekannt waren.
Was man hier jetzt gar nicht findet, das hat mich jetzt überrascht, muss ich sagen. Ja, fahrzeugseitig die OEMs, das hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet, muss ich sagen. Aber selbst die großen Zulieferer sind jetzt hier weniger mit wirklich Ständen jetzt vertreten, als Aussteller vertreten. Siehst du es auch so?
Das stimmt, ja. Also die großen deutschen Zulieferer glänzen hier mit Abwesenheit. Man kann nur spekulieren, ob sie das Publikum als nicht passend erachten und seitens der Endanwender eher ihr Publikum sehen als in der Industrie. Das könnte ich mir beispielsweise vorstellen. Aber es ist doch schon ein bisschen schade, da gerade internationales Publikum auch hier ist, dass sie sich dort als deutsche Zulieferindustrie deutlich besser hätten vermarkten können. Das ist so schade, aber dafür habe ich dann die F-Cell dieses Jahr mitgenommen und konnte dort natürlich da die ganzen Eindrücke sammeln.
Ja, verstanden, Jetzt seid ihr, glaube ich, bei der NOW ja schon maßgeblich beim Verkehrsministerium aufgehängt, soweit ich das weiß.
Ganz genau, ja.
Das heißt, ihr habt schon in gewisser Hinsicht natürlich den Fokus so ein bisschen auf den Automobilbereich, logischerweise jetzt nicht nur auf den Pkw-Bereich, sondern
auch auf dem Heavy-Duty-Bereich.
Alles, was halt Verkehr Schiene. Sozusagen im weitesten Sinne sozusagen ist, genau. Wahrscheinlich kannst du es ja bestätigen, der Trend jetzt auf der Fahrzeugseite geht schon sehr, sehr stark Richtung Schwerlast.
Definitiv, ja. Das kann man hier auch schön anhand einiger Aussteller sehen, dass der Fokus deutlich auf dem Heavy-Duty-Segment ruht und dort sozusagen die Wetten auf diesen Bereich gesetzt werden, weil man dort das größte Potenzial und die größten Vorteile der Technologie sieht, dass sie dort gewinnbringend eingesetzt werden.
Und schätzt du es persönlich so ein, auch dass die Hersteller, hier sind viele von den Komponentenherstellern vertreten, viele von den Tankherstellern auch hier vertreten, haben wir gerade schon gesehen. Sind die für diese neue Art der Anwendung im Schwerlastbereich schon gut gerüstet oder ist da aus deiner Sicht noch Arbeit zu erledigen, sodass man da wirklich wirtschaftlich auch an das Thema rangehen kann?
Also was mein Eindruck bisher war, ist, dass viele der Anbieter, zum Beispiel der verschiedenen Tanklösung und auch anderer Zulieferer seitens der Heavy-Duty-Bereiche schon so weit sind, dass es mittlerweile nur noch um die Anwendung geht. Die Technologien sind da, auch schon größtenteils wirklich dafür geeignet. Man konnte hier sehen bei einigen Herstellern, dass die Entwicklung beispielsweise bei der Betankungslösung, Kupplungsschnittstelle zwischen Tankstelle und Fahrzeug, dass da noch Entwicklungsbedarf notwendig ist, der natürlich aber auch durch die verschiedenen Gesetzgebungen, Prüfungen und Normen natürlich einen deutlich längeren Prozess mit sich führt hinsichtlich der Genehmigung, aber dass dort auch schon entwickelt wird, vorausschauend und gerade beispielsweise bei den Tanklösungen eigentlich die Sachen nur noch eingebaut werden müssen und eigentlich schon funktionieren.
Verstärkt, wir haben das vor kurzem nochmal im Podcast angeschnitten, verstärkt rückt ja auch das Thema flüssiger Wasserstoff jetzt wieder in den Fokus. Wir hatten vor vielen Jahren ja schon mal tatsächlich wenige Fahrzeuge auf den deutschen Straßen unterwegs, die mit flüssigem Wasserstoff als Energieträger auch tatsächlich ausgestattet waren. Und dann gab es so eine Zeit, viele Jahre im Endeffekt, wo das Thema für die Fahrzeuganwendung mehr oder weniger eigentlich tot war. Ich glaube, man kann so sagen, das siehst du wahrscheinlich ähnlich.
Definitiv, ja.
Und jetzt, so seit 2 Jahren oder seit einem guten Jahr oder sowas, jetzt rückt es plötzlich wieder in den Fokus. Wie schätzt du es ein? Wie weit ist man da? Und wird dieser Rückstand, in welcher Form auch immer der besteht, halt im Vergleich zur gasförmigen Speichertechnik, die zumindest so erlebe ich das in gewissem Sinne ja schon jetzt eskaliert ist und die auch hinsichtlich der Kosten optimiert ist. Das heißt, die ist eigentlich aus dieser F&E-Phase so ein bisschen raus, die wird hinsichtlich der Kosten optimiert. Wird dieser Rückstand für die Flüssigtechnik aufzuholen sein oder ist es eher so, die gasförmige Speichertechnik, die ist halt der Stand der Technik und irgendwann ist dann einfach die Kraft des Faktischen, es ist halt jetzt so.
Ich denke, man sollte die Flüssigwasserstofftechnologien nicht zu frühzeitig abschreiben. Es ist immer noch eine interessante sozusagen Speicherform.
Ja.
Was ich hier bisher auf den Ausstellungen sehen konnte, ist, dass Flüssigwasserstoff anscheinend kein großes Thema ist. Ich habe bin noch nicht mit allen Ausstellern durch und konnte noch nicht überall vorbeischauen. Bisher keinen Stand entdecken, der sich aktiv mit Flüssigwasserstoff beschäftigt hat, außer eventuell im Ventilbereich, wo einige Hersteller schon sagen, ihre Ventile funktionieren auch für Flüssigwasserstoff. Aber beispielsweise jetzt im Tankbereich oder in der Betankung an sich habe ich das bisher so noch nicht entdecken können. Wir wissen aber als NOW, dass dort zwischen verschiedenen Firmen, auch außerhalb von Deutschland, bereits schon strategische Partnerschaften geschlossen wurden, um auch diesen Aspekt weiterzuentwickeln und marktfähig zu machen.
Vielleicht ist dann so eine Messe, wo man ja irgendwie so zeigt, was man hat, sozusagen die Produkte irgendwie halt natürlich ausstellt. Vielleicht ist da auch diese Flüssigtechnik noch ein bisschen zu früh dran, sozusagen auch, dass die Produkte einfach noch nicht da sind.
Vielleicht nächstes Jahr, ja.
Vielleicht sieht
das nächstes Jahr ganz anders aus.
Ja, vielleicht geht es so schnell, ja.
Man weiß es nicht.
Ja, genau.
Aber dafür sind hier auch ganz interessante andere Alternativen, wie zum Beispiel die Liquid Organic Hydrogen Carriers, vertreten gewesen, die auch eine sehr interessante, spannende Wasserstofftransportvariante sind, mit Ammonium, also Ammoniak und dem gasförmigen Wasserstoff, gerade gut geeignet, um auch die internationalen Exporte sichern zu können. Ja.
Jetzt könnte man vielleicht noch ein bisschen über sozusagen die andere Seite sprechen. Wir haben viel über die Speicherung von Wasserstoff jetzt gesprochen, gasförmige Speicherung, flüssige Speicherung und auch LOHC. Und jetzt vielleicht noch ein Blick so auf die andere Seite, auf die Brennstoffzellenseite.
Ja.
Hier gibt es auch verhältnismäßig viel zu sehen. Schätzt du es da auch so ein, die Eskalierung ist da jetzt am Laufen und es geht jetzt Richtung Wirtschaftlichkeit, oder ist es da aus deiner Sicht auch noch so, dass da noch großes F&E-Potenzial erstmal noch besteht?
Also ich denke, in vielen Details besteht sozusagen immer ein Bedarf an F&E, aber was uns hier verschiedene Aussteller schon deutlich demonstrieren konnten, ist ihre Fähigkeit, diese Skalierung tatsächlich schon anzugehen, Lösungen dafür zu bieten. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Komplettanbieter, der eine komplette Produktionsanlage für eine Brennstoffzellen-Stack-Produktion anbieten kann, als Gesamtlösung hier vertreten auf der Messe. Und das zeigt nur nochmal verdeutlicht, dass es mittlerweile nur noch um das Umsetzen geht.
Verstanden.
Und um den Wille, und dass es auch kostentechnisch sozusagen umsetzbar bereits ist.
Das seht ihr dann auch jetzt bei der NOW wiederum, dass ihr habt ja viel mit Förderungen logischerweise zu, mit Förderprogrammen viel zu tun. Hat das jetzt im Bereich der Brennstoffzelle vielleicht nicht mehr auch diese Summen abgerufen werden wie vorher? Oder ist es dann so, weil dieses Thema jetzt so groß wird quasi und weil jeder da mitspielt, auch dass das ja trotzdem noch im Ansteigen ist?
Was ich sagen kann, was wir seitens der NOW sehen, ist, dass unsere Förderaufrufe kontinuierlich um eine mehrfache Größenordnung überzeichnet sind. Der Bedarf an Fördergeldern ist einfach riesig.
Ja.
Es gibt sehr viele Firmen, die noch viel Forschungsbedarf haben, um dann auch dieses Wissen dann in den Markt zu bringen. Natürlich sehen wir auch immer wieder, dass natürlich nicht nur die Brennstoffzelle selbst, sondern auch die Integration dieser in die Fahrzeuge, auch das Gesamtsystem, Betankung, Infrastruktur, Regulations, Codes and Standards, aber natürlich auch die verschiedenen Anwendungen, nicht nur im PKW, Heavy-Duty-Bereich, sondern auch im Thema Schifffahrt, Schiene oder sogar Luftfahrt, dass dort der, sagen wir mal, der Reifegrad der Umsetzung noch nicht so hoch ist wie im Automobilbereich.
Ja, verstanden.
Und natürlich auch, schauen wir jetzt zum Beispiel auf die Luftfahrt, sehr viele Komponenten für diese besonderen Anforderungen deutlich weiter oder umentwickelt werden müssen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Was dann natürlich wieder darin gipfelt, dass wir F&E-Bedarf haben.
Ja, verstanden.
Und so können wir es uns erklären, dass unsere Förderaufrufe immer wieder maßlos überzeichnet sind und wir leider dann natürlich auch sehr viele interessante Projekte ablehnen müssen. Was darin folgert, dass natürlich diese Firmen nicht so schnell mit ihren Entwicklungen voranschreiten können,
wie sie es könnten,
wenn wir sie unterstützen können.
Ja, verstanden. Und trifft was Ähnliches auch auf die Seite der Elektrolyse zu oder ist die Situation da noch etwas entspannter?
Das ist für uns ein bisschen schwer einzuschätzen, weil die Elektrolyse dadurch, dass sie dafür verantwortlich ist, den Wasserstoff zu produzieren und wir durch die Beauftragung vom BMVI eher in der Anwendung und Nutzung von dem Wasserstoff liegen, keinen Fokus auf der Elektrolyse haben. Das würde eher bei dem BMWI liegen.
Ja, das ist eher eine Wirtschaftsministeriumsgeschichte.
Deswegen ist es schwer für uns einzuschätzen, stark das Thema dort verstanden wird und natürlich auch gefördert werden kann. Was ich auf der Messe hier sehen konnte, ist, dass sehr viele Firmen sehr ausgereifte Elektrolyseurtechnologien anbieten können. Zum Beispiel aber auch mittlerweile neue Entwicklungen zeigen konnten, die die bisher bekannten Elektrolyseurtechnologien sozusagen vereint haben in ein noch effektiveres System und dass dort, sagen wir mal, der Entwicklungsstand dadurch, dass es wirklich immer nur um die Elektrolyseuranlage an sich geht, schon sehr weit vorangeschritten ist und wir zum Beispiel auch hier verschiedene Anbieter haben, die jetzt schon im Gigawatt-Bereich Elektrolyseure produzieren können.
Jetzt habe ich vorhin mit einem Herrn aus Kanada gesprochen und der hat mir erklärt, dass das alles eine Blase ist, quasi halt so wie alles eine Blase ist, von der Kryptowährungsblase gesprochen, er hat von der
Immobilienblase.
Ja, genau, Immobilienblase und die neue Marktblase hat er erwähnt. Und so ist bei genau. Und so ist es bei Wasserstoff jetzt auch, hat er gemeint, das ist jetzt eine Blase und er hat eine plastisch dann erwähnt, ja, hier sind ungefähr, keine Ahnung, 50 Aussteller quasi und 40 sind in wenigen Jahren tot. Siehst du die Gefahr so akut wie er oder also, hast du da ein etwas entspannteres Bild auf die Situation?
Die Gefahr ist sicherlich, glaube ich, immer gegeben. Was wir aber anhand einiger Hersteller und wenn man die Aktienindexe der verschiedenen Hersteller beobachtet hat, schon sehen konnte, ist, dass diese Blase schon Anfang diesen letzten Jahres schon ein wenig geplatzt ist. Sehr viele Hersteller sehr viel an Wert eingebüßt haben.
Ja.
Aber das nicht unterschätzt werden darf, weil der Bedarf an Wasserstoff jetzt erst aufkommt und damit sich diese Business Cases, diese Opportunities für die Firmen sich erst in der Zukunft ergeben.
Ja.
Und wir können jetzt schon sehen, mit den Bestrebungen der EU, auch weltweit, die Richtung ist gesetzt. Es muss in Richtung Nachhaltigkeit, grünen Wasserstoff und diese Technologien gehen. Die Förderungen seitens der EU stehen auch bereit. Wir sehen jetzt zum Beispiel diese IPCEI-Prozesse. Ja. Wo sehr viele große, interessante intereuropäische Projekte gefördert werden. Es ist so viel, was aktuell an Fahrt aufnimmt, dass man, glaube ich, nicht zu ängstlich in die Situation eingehen sollte. Man kann da schon darauf vertrauen, das wird was, definitiv. Wir müssen jetzt nur schauen und gestalten, dass wir die Richtung vorgeben.
Ja, ich meine, das ist irgendwann zu so einer Art Konsolidierung irgendwie kommen wird und der ein oder andere vom Markt verschwinden wird. Ich glaube, das ist ja ganz natürlich. Also das wird
bestimmt, ja.
Das wird passieren sicherlich und dann wird es auch Übernahmen geben, wahrscheinlich noch mehr wie jetzt. Aber du setzt dann auch das Risiko, auch dass alles jetzt zusammenbricht und in 5 Jahren niemand mehr von Wasserstoff spricht, als vernachlässigbar ein.
Ich halte das persönlich als sehr unwahrscheinlich. Wir sind natürlich immer sehr technologieoffen und müssen schauen, dass wir uns nicht zu sehr auf eine Technologie beispielsweise zu sehr fixieren, sei es gasförmiger Wasserstoff, flüssiger Wasserstoff, andere Energieträger.
Das heißt, Batterien im Fahrzeug versus Wasserstoff im Fahrzeug.
Dass wir uns nicht versteifen und die gesamtwirtschaftlich beste Lösung suchen, aber auch wirklich nichts ausschließen.
Ja.
Und ich denke, da ist der Wasserstoff ganz gut aufgehoben.
Seht ihr euch da als NOW in so einer Lage, wo man vorsichtig sein muss, dass man vielleicht mit Fördergeldern auch Märkte nicht verzerrt? Sind wir tatsächlich schon in so einer Phase, wo, ja, jetzt mal angenommen, quasi ihr gebt für ein Projekt, was weiß ich, 2 Millionen Euro und macht dadurch den Wettbewerb auf diesem Feld irgendwie halt kaputt oder verzerrt den? Seht ihr schon dieses Risiko?
Das Risiko sehe ich persönlich noch nicht. Wir sind natürlich immer angestrebt, ein Level Playing Field zu bilden und alle Hersteller ähnlich gut aufzustellen, dass dort natürlich auch gewisse Defizite, die sich ergeben haben, natürlich mit Fördermitteln gestärkt werden können, um beispielsweise verschiedene Zulieferer aus der deutschen Industrie nicht zu verlieren, sondern diese auch noch zu stärken, um für die Zukunft fähig zu machen. Ich kann dort keine Marktverzerrung an sich erkennen. Wir sind natürlich an die verschiedenen EU-Vergaberichtlinien gebunden und können dementsprechend auch, wie könnte man das so sagen, durch die Vergaberichtlinien sind wir schon so eingeengt, dass diese Marktbeeinflussung sozusagen gar nicht stattfinden kann in einem gewissen Maße.
Das sagt ihr aber dann auch, wenn jetzt jemand einen Förderantrag stellt für einen Wasserstoff-Pkw, jetzt mal ganz irgendwie simpel gesprochen auch. Sagt ihr dann, ja, so ein Wasserstoff-Pkw, schau dir Toyota an, schau dir Hyundai an, das ist ein marktfähiges Produkt sozusagen, das kommt für uns nicht mehr in Frage, dass sowas gefördert wird, oder ist das dann, wird auf sowas dann eher weniger Wert gelegt und es geht dann wirklich um die spezifische Anforderung?
Wir haben natürlich mit jeder verschiedenen Skizzenrunde, wo die verschiedenen Firmen ihre Ideen einreichen können. Tatsächlich kann dort jede Firma mit einem Konsortium oder vielleicht auch als Einzelvorhaben auftreten und erklären, warum es einen Forschungs- und Entwicklungsbedarf hat und dort gefördert werden möchte. Ja. Und wenn dort die Innovation gegeben ist, ja, und wir das als sehr innovativ und gewinnbringend einschätzen, natürlich auch immer in Abwägung mit den anderen eingegangenen Projekten, müssen wir natürlich dann abschätzen, ist zum Beispiel das Potenzial bei der Entwicklung für Projekt 1 so schwerwiegend wie für das andere Projekt und können beispielsweise Ziele in CO2-Einsparung in verschiedenen Größenordnungen liegen, dass man da dann eine Gewichtung reinbringt und schaut, wie kann das Fördermittelgeld am sinnvollsten und am effektivsten eingebracht werden, um diesen Weg zu beschreiten.
Noch irgendwelche letzten, vielleicht Eindrücke hier von der Messe, auch die du den Hörern hier mit auf den Weg geben willst?
Ja.
Was hat dir besonders gut gefallen oder was hat dir nicht gefallen? Das ist ja eigentlich immer das Interessanteste, ist ja eigentlich das, was dir nicht gefallen hat.
Besonders gut hat mir die Organisation gefallen.
Okay,
die sehr gut. Gestaltung der Messe ist sehr übersichtlich, sehr offen, sehr kommunikativ und es war eine sehr offene, angenehme Atmosphäre. Es war wirklich sehr, sehr schön.
Wir werden übrigens nicht gesponsert von der Messe, gell? Nur so als nur so am Rande. Es ist leider nicht so.
Nein. Und genau. Ja, das wären so die Sachen, die mir jetzt besonders sehr gut gefallen haben. Was mir nicht so gefallen hat, ist, dass ich finde, dass noch mehr verschiedene deutsche Zulieferer, OEMs hier auftreten hätten können und auch die deutsche Industrie besser hätten vertreten können. Das ist so ein bisschen mein kleiner Kritikpunkt, die Messe an sich, an der gibt es aber eigentlich nichts zu meckern.
Ja, vielleicht wird es nächstes Jahr noch größer.
Ja. Ich hoffe es, Wir werden es nächstes Jahr sehen.
Vielleicht sehen wir dann uns hier in einem Jahr wieder an dieser Stelle.
Sehr gern.
Und können dann vielleicht ein Update geben, auch zur Messe 2022.
Und den Wandel, ja, genau.
Genau.
Die Einladung nehme ich sehr gerne an.
Ja, super. Ja, vielen Dank, dass du heute mitgemacht hast, Markus. Hat mich sehr gefreut. Auch, dass du dir die Zeit genommen hast, natürlich. Das ist hier natürlich, hier ist man viel unterwegs. Hier muss man viele Gespräche führen und möchte ja auch viele Gespräche führen und sich dann hier in so ein Eck hier einfach mal zu stellen, eine Zeit lang und mit so einem blöden Podcast zu labern. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Es war mir eine Freude. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist definitiv kein blöder Podcast. Es hat Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Es ist sehr schön, wenn man über das Thema so offen sprechen kann und damit vielleicht auch jemanden erreicht, den es in erster Instanz noch nicht ganz so betroffen hat.
Was ja auch so ein bisschen der Grund auch für den Podcast ist, wir wollen ja nicht nur die Super-Nerds als Hörer haben, die sich eh schon jede Woche 24/7 mit dem Thema beschäftigen, sondern auch den interessierten Laien. Okay. Und von daher vielen Dank.
Super.
Ja, für euch liebe Hörer jetzt wie immer noch der finale Hinweis, schaut doch mal auf der Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Nutzt auch gerne das Kontaktformular, um mit uns oder gerne auch mit Markus, nehme ich an, es ist okay für dich.
Natürlich, sehr gerne.
In Kontakt zu treten. Nutzt auch gerne die E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de, wenn ihr Feedback für uns habt. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, wieder einschaltet für die nächste Episode. Und bis dahin eine schöne Woche und bis dann. Servus.
Ciao.